Guten Morgen. Der große Vorteil am Predigen in dieser Zeit ist, dass man keinen Mundschutz tragen muss. Und ich freue mich sehr, mal wieder hier vorne zu stehen und euch wieder tatsächlich zu sehen, wenn ich eine Predigt halte. Freut mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Und natürlich auch alle, die am Telefon dabei sind. Schön, dass ihr zuhört. Ein junger Mann aus unserer Gemeinde, der hat mal einen Traum gehabt. Und zwar hat er von mir geträumt, sonderbarerweise. Und ich weiß die genauen Umstände nicht mehr, aber irgendwie habe ich ihm in diesem Traum den Auftrag gegeben, dass er, glaube ich, 3 oder 5 Kinder von Krebs heilen muss. Und er hat dann gesagt, ja Philipp, wie soll ich das denn machen? Das geht doch nicht. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt dein Problem. Also das war meine Antwort, das ist dein Problem. Sieh du selber zu, wie du damit zurechtkommst. Und in der Bibel, da finden wir auch immer wieder Menschen, die von Gott Aufträge bekommen, die eigentlich gar nicht zu bewältigen sind. Die so schwierig sind, dass man sie nicht ausführen kann. Mose zum Beispiel, er sollte das ganze Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten führen und ins verheißene Land bringen. Jahre später sollte Gideon als einzelner Mann eigentlich das ganze Volk Israel von den Midianitern befreien. Im Neuen Testament findet man die Geschichte von dem Gelähmten am Teich Bethesda, zu dem der Herr Jesus sagt, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Wie kann man zu einem Gelähmten sagen, steh auf und geh umher? Das geht doch nicht, funktioniert doch nicht. Und so gibt es immer wieder Aufträge, die unmöglich sind, aber immer wieder Aufträge, zu denen Gott die Möglichkeit auch gibt. Er greift ein und er macht dann diese Aufträge, die er gibt, möglich. In diesem Traum von dem jungen Mann konnte ich ihm nicht helfen, diese 5 Kinder oder 3 Kinder vom Krebs zu heilen. Aber wenn Jesus Aufträge gibt, auch wenn sie am Anfang unmöglich erscheinen, gibt er doch die Kraft dazu, sie auszuführen. Und in unserem heutigen Abschnitt aus dem Buch Josua, die Kapitel 3 und 4, dürft ihr gerne schon aufschlagen, da geht es auch um eigentlich einen unmöglichen Auftrag. Josua bekommt den Auftrag, das Volk Israel mit Frauen, kleinen Kindern, mit Rindern, Eseln, Schafen, Ziegen, mit dem ganzen Hab und Gut über den Jordan zu führen ins verheißene Land. Und der Jordan war an dieser Stelle, wo sie ihn überqueren mussten, sowieso schon in normalem Zustand mit einer recht schnellen Strömung versehen. Und er hatte zu dieser Zeit auch noch Hochwasser. Also es war ein unüberwindliches Hindernis. Wenn man heute den Jordan googelt und bei Wikipedia sich Bilder darüber anschaut, dann sieht es eher aus wie ein kleines Rinnsal an dieser Stelle. Aber damals war das ein reißender Strom. Und da sollte er hinüber mit einem Volk von Hunderttausenden von Menschen. Unmöglich. Aber Gott tut ein Wunder und staut diesen Jordan auf, sodass das ganze Volk trockenen Fußes hinüberziehen kann. Und nach der Durchquerung baut dann das Volk Israel in Gilgal, ihrem nächsten Rastplatz, ein Denkmal aus 12 Steinen, die sie aus dem Fluss mitgenommen haben, um sich an das zu erinnern, was Gott hier für ein Wunder getan hat. Und das ist mal die grobe Zusammenfassung von diesen 2 Kapiteln, Josua 3 und 4. Ich hätte sie gerne mit euch gelesen, aber es ist ein bisschen zu lang, sonst läuft uns die Zeit einfach davon. Aber ihr dürft es gerne daheim natürlich nachlesen. Ich werde auch noch ein paar Abschnitte heute während der Predigt daraus vorlesen. Und ich habe die Predigt mal genannt von Vorbildern und Denkmälern. Und sie hat 2 Punkte. Der erste heißt Vorbilder und der zweite Denkmäler. Aber bevor wir einsteigen mit der Predigt, würde ich gerne noch beten. Ich dürfte dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, in dem wir ja unmögliche Aufträge sehen, die aber durch deine Macht doch möglich werden. Danke, Herr, dass du, wenn du Aufträge gibst, auch die Möglichkeit dazu gibst, sie auszuführen. Danke, Herr, dass wir den Josua als Vorbild haben. Und ja, bitte hilf du uns, heute Morgen auf dich und auf dein Wort zu hören und gib du mir die rechten Worte. Amen. In unserem Text finden wir verschiedene Vorbilder Ich möchte zwei von euch ein bisschen genauer, oder zwei von denen mit euch etwas genauer anschauen. Da kommt zuallererst mal natürlich der Josua, der Anführer des Volkes Israel. Und er ist sozusagen das Verbindungsglied zwischen Gott und dem Volk. Josua bekommt Anweisungen von Gott und gibt sie dann an das Volk weiter. Er steht in einer ganz engen Verbindung zum Herrn, und diese enge Verbindung, die macht ihn dazu fähig, trotz der ganzen Verantwortung, die er auf seinen Schultern lastet, ruhig zu bleiben und das Volk richtig zu führen. Also ich möchte nicht in seine Haut gesteckt sein, was er für Verantwortung zu tragen hatte, aber durch seine enge Beziehung zu Gott kann er diese Aufträge ausführen und ruhig bleiben. Und wenn man sich Josua so betrachtet und seinen Dienst anschaut, den er getan hat, dann wird man direkt an Jesus erinnert. Schon allein der Name macht ja deutlich, dass da ein Zusammenhang besteht. Jesus ist ja die griechische Form von Jehoshua, also von dem hebräischen Josua. Und beide Namen bedeuten, Gott ist Rettung. Oder besser gesagt, Jahwe, also der Gott der Bibel, ist Rettung. Und durch Josua, da hat Gott seinem Volk Rettung gebracht. Er hat es aus dieser Wüstenwanderung befreit und es in das verheißene Land gebracht. Josua war der, der das durchführen durfte. Und durch Jesus hat Gott auch Rettung gebracht. Nicht nur Rettung aus einer Wüstenwanderung, sondern Rettung aus unserem alten und letztlich dem Verderben geweihten Leben. Hin zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also da sehen wir schon verschiedene Parallelen zwischen Josua und Jesus, auch wenn Jesus natürlich noch einen sehr viel größeren, wunderbaren Auftrag hatte als Josua. Jahwe ist Rettung, das bedeutet dieser Name. Und in keinem anderen, da wird es so deutlich wie in unserem Herrn Jesus. Josua war der Vermittler zwischen Gott und dem Volk und Jesus ist es noch viel mehr. Er ist der, der unsere Sünde getragen hat und er ist der, der jedem Menschen, der zu ihm kommt, Frieden mit Gott anbietet. Er, Jesus, ist der Einzige, der uns unsere Schuld vergeben kann und er ist der einzige Weg zu Gott. Er hat es selbst von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist unser Herr. Aber zurück zum Buch Josua und zu Josua als Vorbild. Weil Josua von Gott beauftragt war und weil er diese enge Beziehung zu Gott hatte, konnte er das Volk führen. Jemand hat mal einen schlauen Satz gesagt, und zwar folgenden: Lerne als Führungskraft, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Ich wiederhole es nochmal: Lerne als Führungskraft, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und genau diese Einstellung sehen wir bei Josua. Für ihn waren nicht die Umstände der bestimmende Faktor, nicht der reißende Fluss, der vor ihnen lag, nicht die Feinde, die im Land Kanaan auf sie gewartet haben, sondern für ihn war der bestimmende Faktor der allmächtige Gott, der sie bis hierher gebracht hat und dem er vertraut hat, dass er sie auch weiterbringen wird. Lesen wir mal gemeinsam Josua 3, die Verse 9 bis 13. Josua 3, die Verse 9 bis 13. Dann sagte Josua zu den Israeliten: Tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn eures Gottes. Da hielt Josua folgende Ansprache: Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaanäer, Hethiter, Heviter, Ferisiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewisslich vor euch her vertreiben wird. Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her durch den Jordan ziehen. So wählt euch nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Sobald dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Spannend, was da beschrieben wird, aber ist euch aufgefallen, wie Josua über Gott redet? In Vers 9, da spricht er von dem Herrn, eurem Gott. Und im Vers 10 dann von dem lebendigen Gott. Und in den Versen 11 und 13, da nennt er ihn den Herrn der ganzen Erde. Und für Josua ist völlig klar, wenn der reißende Jordan, der hier vor ihnen vorbeirauscht, und die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zusammentreffen, dann wird nicht die Bundeslade den Kürzeren ziehen, dann wird nicht sie davonschwimmen auf den Fluten des Jordan, sondern dann wird sich der Jordan zurückziehen. Sieht fast so aus, als ob der Jordan, wenn dann die Bundeslade ankommt, sich vor lauter Angst zurückzieht. Die eine Hälfte dorthin, die andere verschwindet schnell Richtung Totes Meer. Und das haben die Israeliten wirklich erlebt. Da gingen die Priester dort rein und auf einmal hat das Wasser weiter oben aufgehört zu fließen, stand da wie von dem Staudamm aufgestaut und das andere Wasser ist abgeflossen Richtung Totes Meer. Der Jordan zieht sich zurück, weil der Herr der ganzen Erde es will. Und dieser Gott, der dort das möglich gemacht hat, dass das Volk durchziehen kann, der hat heute noch genau dieselbe Macht. Und wenn du durch Jesus Christus ein Kind Gottes geworden bist, dann hast du diesen Gott auf deiner Seite. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und für mich ist Josua ein wirklich großes Vorbild im Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen ist bei ihm aus der Beziehung zu Gott gewachsen. Aber auch die Priester sind Vorbilder im Vertrauen. Sie sind ja diejenigen, die auf das Wort Josuas hin zuerst gehorchen müssen und losziehen müssen. Sie ziehen los, nehmen die Bundeslade mit und marschieren dem Jordan entgegen. Und ungefähr 1 Kilometer hinter ihnen folgt der Rest vom Volk. Das Volk muss den Abstand halten von circa 1 Kilometer zur Bundeslade des Herrn. Vielleicht damit einfach das ganze Volk sehen kann, jetzt kommen sie an diesem überfluteten Jordan und auf einmal fließt das Wasser auf der einen Seite ab, auf der anderen Seite wird es aufgestaut. Die Priester sind die einzigen vom Volk, die noch nasse Füße bekommen. Aber sobald ihre Füße das Wasser berühren, hört es auf zu fließen. Und so kann das ganze Volk mit Kind und Kegel durch den Jordan ins gelobte Land ziehen. Das immer, das Vertrauen, das sie in Gott haben, das zeigt sich dort gleich in Taten, das wird gleich praktisch. Weil die Priester dem vertraut haben, was Gott ihnen durch Josua gesagt hat, sind sie in das Wasser reinmarschiert. Und genau dort, mitten in den Fluten des Jordan, da erweist sich Gott als der Lebendige, der zu seinem Wort steht und dem nichts unmöglich ist. Und so ist Gott heute noch. Er hat sich seither nicht verändert. Er ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist kein Gott nur für den Sonntagvormittag, sondern er ist ein Gott für jeden Tag. Er ist erlebbar mitten in unserem Alltag, ob in der Schule, in der Arbeit, in der Familie, bei großen oder kleinen Problemen, er ist da und er ist lebendig und er wirkt heute noch genauso. Und ich bin dankbar über den Zeugnisteil, den wir im Gottesdienst haben, wo Geschwister immer wieder berichten davon, wie Gott auch in ihrem Leben eingegriffen hat. Und möchte ich einfach auch an der Stelle allen danken, die sich da immer wieder trauen, auch was weiterzusagen von dem, was sie erleben mit unserem Herrn. Es ist, finde ich, schön zu hören, dass Gott heute immer noch genauso wirkt, auch wenn es vielleicht nicht mehr so spektakulär mit dem aufgestauten Jordan, aber doch in vielen kleinen und großen Dingen merken wir haben einen lebendigen Gott. Das war der erste Punkt, Vorbilder. Jetzt kommen wir zum zweiten, Denkmäler. Und dazu möchte ich aus Josua Kapitel 4 die Verse 1 bis 8 lesen und nachher auch nochmal ab Vers 19 bis zum Ende. Josua 4, 1 bis 8. Als nun das ganze Volk den Übergang über den Jordan vollständig bewerkstelligt hatte, gebot der Herr dem Josua Folgendes: Wählt euch aus dem Volke 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und erteilt ihnen folgenden Befehl: Nehmt euch von hier, aus der Mitte des Jordans, von der Stelle, wo die Füße der Priester festgestanden haben, 12 Steine auf. Schafft sie mit euch hinüber und legt sie auf dem Lagerplatz nieder, wo ihr diese Nacht zubringen werdet. Da berief Josua die 12 Männer, die er aus den Israeliten hatte wählen lassen, aus jedem Stamme einen Mann und befahl ihnen: Geht hin vor die Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan hinein und ladet euch ein jeder einen Stein auf seine Schulter, entsprechend der Zahl der israelitischen Stämme, damit dies ein Wahrzeichen unter euch werde. Wenn dann eure Kinder euch künftig fragen, was haben diese Steine für euch zu bedeuten, so sollt ihr ihnen antworten, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn zu fließen aufgehört hat, als die durch den Jordan zog, hat das Wasser des Jordans zu fließen aufgehört. Deshalb sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Denkmal sein. Da möchte ich noch die Verse 19 bis 24 lesen. Das Volk war aber aus dem Jordan am 10. Tag des ersten Monats heraufgestiegen und lagerte in Gilgal an der Ostgrenze des Gebiets von Jericho. Da ließ Josua jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan mitgebracht hatten, in Gilgal aufrichten und sagte dabei zu den Israeliten: Wenn eure Kinder künftig an ihre Väter die Frage stellen, was haben diese Steine zu bedeuten, so gebt euren Kindern folgende Auskunft: Trockenen Fußes ist Israel hier durch den Jordan gezogen, weil der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans vor euch her hat vertrocknen lassen, bis ihr hindurchgezogen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer gemacht hat, das er vor uns hat vertrocknen lassen, bis wir hindurchgezogen waren. Denn alle Völker der Erde sollten erkennen, dass die Hand des Herrn stark ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Vorbilder sind wichtig in unserem Glaubensleben, haben wir im ersten Punkt gesehen. Aber auch Denkmäler haben ihren berechtigten Platz und auch sie sind wichtig für unser Glaubensleben. Und das sehen wir gerade hier an diesen Versen. Für das Volk Israel war dieses Denkmal wichtig, damit auch die nachfolgenden Generationen an die großen Taten Gottes erinnert werden. Und mit der Bibel, da hat uns Gott sozusagen ein schriftliches Denkmal in die Hand gegeben. Wir haben keine 12 Steine, die wir irgendwo aufgerichtet haben, aber wir haben Gottes Wort. Und dort stehen so viele Berichte von Gottes wunderbarem Handeln drin, dass wir uns eigentlich täglich damit beschäftigen sollten. In diesem Buch, da finden wir so viel und es erinnert uns daran, an wen wir glauben. An diesen mächtigen Gott, der so viel schon zu Wege gebracht hat. Und diesem Gott gehören wir und an den dürfen wir glauben. Und dieses Buch, das sollte uns auch prägen in unserer Kindererziehung, sollte unsere Kinder prägen, sollte eine zentrale Rolle in unserem Familienleben spielen, weil es eben eines der Denkmäler ist, die uns Gott gegeben hat. Wir können natürlich auch Missionsgeschichten oder Lebensbilder von anderen Christen lesen. Auch das sind in gewisser Weise Denkmäler, die uns dazu bringen, an die großen Taten Gottes zu denken und uns zeigen, wie wunderbar dieser Gott ist. Aber auch in unserem eigenen Glaubensleben können wir so kleine Denkmäler bauen. Und für mich ist so ein Denkmal zum Beispiel das Nummernschild an unserem Auto. Ihr wisst ja, wie das damals zuging mit dem Auto einigermaßen. Gott hat uns dieses Auto zur Verfügung gestellt und das Kennzeichen, das da draufsteht, TS für Traunstein und dann PS 127, das heißt nicht Philipp Schieker, sondern Psalm 127. Und dieser Psalm 127, Vers 2 soll mich daran erinnern, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Denn dort heißt es: Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Dieser Vers soll mich davor bewahren, mir unnötig Sorgen zu machen mit dem, was so auf mich einstürmt. Ich weiß nicht, was du für Denkmäler in deinem Leben hast, wo du vielleicht Gottes Eingreifen schon ganz konkret erlebt hast. Aber was mir auch hilft, ist einfach Gebetserhörungen aufzuschreiben. Wenn ich für was gebetet habe oder wenn ich was mit Gott erlebt habe, mir das aufzuschreiben, weil ich einfach furchtbar vergesslich bin und so schnell das wieder irgendwo in meinem Hirn verschwindet, was Gott getan hat. Deswegen schreibe ich mir es lieber auf. Und solche Glaubensdenkmäler, die wir uns aufstellen, die sollen uns ja, daran erinnern, was Gott Großes getan hat. Aber das wahrscheinlich wichtigste Glaubensdenkmal, das wir als Gemeinde haben, das hat unser Herr Jesus selbst aufgerichtet. Und es ist kein Denkmal, das in Marmor gemeißelt wurde, es ist kein riesiges Monument, es ist kein Gebäude, sondern eine Handlung. Es ist das Gedächtnismahl oder Abendmahl. In 1. Korinther 11, 23 bis 26 heißt es: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also wir als Gemeinde Jesu haben was viel Besseres als 12 Steine aus der Mitte des Jordan. Wir haben ja kein Denkmal, das uns an eine Flussdurchquerung erinnert, sondern ein Denkmal, das uns an unseren wunderbaren Herrn erinnert. Und bei diesem Denkmal, Denkmal in diesem Fall mit H geschrieben, geht es nicht um irgendein geschichtliches Ereignis, sondern es geht um eine Person, um unseren wunderbaren Herrn, der wirklich gelebt und wirklich gestorben ist, aber der genauso wirklich auch auferstanden ist und der heute lebt und uns die Versöhnung mit Gott bringt. Und wie froh und dankbar können wir sein, dass uns Gott so ein Denkmal gegeben hat. Dass wir eine Zeit haben in unserem Gemeindealltag, in der es wirklich um ihn geht, wo wir uns ganz bewusst an ihn und an seine Tat erinnern können. Und für mich ist das Abendmahl immer eine ganz besondere Sache, wenn ich es mit euch gemeinsam feiern kann. Ich finde, das ist ja was vom Schönsten im ganzen Gemeindealltag und überhaupt was vom Schönsten, was es gibt, sich daran zu erinnern, was der Herr für uns getan hat. Ja, zusammenfassend kann man sagen, wir haben heute Morgen gesehen, dass uns Josua ein Vorbild ist in seinem Gottvertrauen. Weil er eine enge Beziehung zu Gott hatte, konnte er ihm vertrauen. Weil er seinen Gott kannte, wusste er, dieser Gott ist vertrauenswürdig, auch wenn die Umstände schrecklich aussehen. Und außerdem haben wir gesehen, dass es gut ist, sich an die großen Taten Gottes zu erinnern. Und das kann durch kleine private Denkmäler geschehen, aber das wichtigste Denkmal, das hat uns unser Herr selbst gegeben, das Abendmahl. Und die Frage ist, wie viel ist dir persönlich dieses Denkmal, das unser Herr selbst aufgerichtet hat, wert? Amen.